Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Ökosysteme sprechen. Dabei darf ich Dr. Raphael Bömmelburg, Dozent im Executive MBA für Business Innovation und Postdoc an der Universität St. Gallen, sowie Autor vom Buch Collaborative Advantage im Podcast begrüßen. Hallo Raphael.
Hallo Martin, danke, dass ich da sein darf.
Hallo Raphael. So, es ist, glaube ich, eine besondere Premiere, weil wir tatsächlich noch nie einen Podcast hatten, wo ich wirklich auch, und ich würde dich jetzt mal tendenziell als Wissenschaftler bezeichnen auch, wirklich mal bei diesem großartigen, spannenden, aktuellen Thema auch in die Tiefe gehen kann. Von daher freue ich mich schon sehr auf die Podcast-Folge und freue mich auch sehr, dass du überhaupt bereit warst und auch bereit bist, darüber mit mir zu sprechen. Von daher, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr großartige Folge. Danke schon mal vorab dafür.
Super gern, ich freue mich drauf.
Zu Beginn, ich habe gerade schon einige Sachen aufgezählt. Ich habe gesagt, einerseits Dozent, andererseits auch Postdoc, aber auch Autor. Aber ich glaube, du kannst viel besser beschreiben, was du eigentlich heute so tust und wie du überhaupt da hingekommen bist. Ich glaube, die Uni St. Gallen ist natürlich allen, glaube ich, ein Begriff, gerade wenn es auch um Betriebswirtschaftslehre geht, aber nicht nur. Von daher, sag doch einfach mal auch den Hörer oder beschreib mal, was ist denn da so deine heutige Rolle? Was tust du da und wie bist du überhaupt da hingekommen?
Also ich beschäftige mich an der Uni St. Gallen mit dem Thema Kooperation, Kollaboration im Kontext von Innovation. Ja, das ist mein Fokus. Dazu schreibe ich, wie du netterweise schon gesagt hast, ab und zu Bücher, aber auch wissenschaftliche Artikel, und wir begleiten Unternehmen bei Transferprojekten, sei es indem wir Manager ausbilden, die befähigt werden sollen, gemeinsam mit Partnern innovativ zu sein, oder auch indem wir direkt mit Großunternehmen arbeiten. Ja, also ich versuche so ein Standbein im Transfer zu haben und ein Standbein in der konzeptionellen Arbeit, so dass man hoffentlich Relevantes zu sagen hat und auf der anderen Seite aber auch immer wieder mal etwas Neuem und hoffentlich Spannendem für die Praktik um die Ecke kommt.
Das heißt, das Spannende ist eigentlich auch wahrscheinlich in deiner Funktion, ihr denkt es ja wahrscheinlich immer in so einem Circle, das heißt, du forschst selber und die Erkenntnisse könnt ihr direkt dann eben auch, zum Beispiel, wie du es beschrieben hast, im Executive-Bereich direkt wieder auch lehren. Das heißt, es ist wie so eine Art Closed Loop, oder? Dass man neue Erkenntnisse hat und diese dann auch direkt weitergeben kann, oder? Kann man das so auch umschreiben?
Voll, total. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass häufig so die Herausforderungen, die ich beobachte, wenn wir mit Firmen arbeiten oder mit Managern, dass die auch ein guter Impuls sind für Themen, die es sich lohnt zu erforschen. Also ich meine, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze, aber ich möchte auch nicht nur im Elfenbeinturm sitzen und mir Gedanken über die Natur der Welt machen, sondern halt relevante Forschung machen. Ja, und ich meine, Betriebswirtschaft ist einfach angewandte Forschung. Da geht es darum, Organisationen praktische Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit sie besser, effizienter, innovativer arbeiten können. Und das ist auch der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe.
Ja, ich glaube auch, das wird natürlich der Wissenschaftler oder Forscher oft vorgeworfen, dass sie natürlich, wie du sagst, auf dem Elfenbeinturm sitzen und auf einer super Metaebene unterwegs sind, sehr theoretisch das durchdenken, aber eben diese Anwendung fehlt. Oder man auch gar nicht, oder vielleicht auch gar nicht so nah dran ist an Unternehmen oder an unternehmerischen Entscheidungen, dass man da wirklich auch merkt, was bewegt Unternehmen, was bedeutet es auf einer deutlich niedrigeren Flughöhe. Ja, von daher, glaube ich, ist das aber natürlich auch immer in St. Gallen, glaube ich, so, ist auch wichtig, dieses Anwendungsorientierte. Und du bist ja auch am Institut für Technologiemanagement. Das heißt, man wäre ja aberwitzig, wenn jetzt gerade im Bereich Technologiemanagement oder auch Innovation, wenn das nicht anwendungsorientiert wäre. Ne? Also von daher, das kann man schon wahrscheinlich dann auch irgendwie erwarten, oder es erwarten auch dann wahrscheinlich eure Unternehmen, mit denen ihr interagiert, dass ihr das natürlich auch vermittelt.
Ne? Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist genau der Ansatz, mit dem wir arbeiten und der hoffentlich auch ganz, ganz spannende Ansätze und Erkenntnisse hervorbringt.
Super. Jetzt ist ja nicht so, dass man, sag ich mal, erstens als Wissenschaftler sofort geboren wird oder gerade auch in diesem Bereich Kollaborationsforschung, Innovation von Anfang an unterwegs ist. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Also der Weg wird ja wahrscheinlich auch immer sehr vielseitig sein. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, du bist ja Psychologe oder hast Psychologie studiert. Wie kommt man dann da von Psychologie hin zu Business Innovation?
Ja, also ich würde sagen, mein Profil ist so ein bisschen ein Venn-Diagramm, wenn du dir die drei Kreise vorstellen willst. Da sind Psychologie, Technologie und Business Innovation drin. Und ich interessiere mich einfach für die Schnittmenge aus diesen drei Bereichen. Und das sind auch so ein bisschen die Stationen meines Lebens. Also wie du schon gesagt hast, ich habe in der Psychologie angefangen, gerade auch in der angewandten Psychologie, Und bin dann so ein bisschen in die technologische Rolle gerückt. Ich war für mein Masterprojekt in Kalifornien an der Stanford University und da haben wir psychologische Interventionen, psychologische Insights in Smartphone-Apps übersetzt. Und das fand ich total faszinierend, so diese Skalierbarkeit. War danach auch unternehmerisch aktiv mit einem Software-Startup und dann bei der SAP lange Jahre als Innovationsmanager. Also das ist so dieser technologische Fokus, der quasi daraus hervorgegangen ist. Und dann irgendwann kam dann die Erkenntnis, eine tolle Technologie macht noch nicht das erfolgreiche Unternehmen, da braucht es doch noch ein bisschen mehr dazu. Und es ist so diese Business Innovation Perspektive, der ich dann vor allem auch in der Promotion in St. Gallen nachgegangen bin und mich dann einfach so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, okay, was brauche ich denn eigentlich systematisch, um aus einer coolen technologischen Opportunität auch wirklich ein am Markt erfolgreiches, innovatives Geschäftsmodell zu machen. So. Mhm. Und das sind so die drei Perspektiven, mit der ich auf meine Arbeit schaue. Das Psychologische, also es sind nicht nur abstrakte Wertströme zwischen Organisationen, sondern da sind Menschen, die sich vertrauen müssen, die einander verstehen müssen, die miteinander arbeiten müssen, damit irgendwas auf die Straße kommt. Es ist das meiste, was interessant ist heutzutage, ist irgendwie technologisch enabled und neue Opportunitäten entstehen durch neue Technologien. Und dann muss das Ganze einfach professionell gemanagt werden mit den ganzen Tools, die wir aus der Geschäftsinnovation kennen. So, und das ist der Fokus.
Es ist auch so, du hast schon angesprochen, Business Innovation, und ich meine, das Innovation ist ja eh ein Riesenthema, gibt schon seit Jahrzehnten Forschung. Ich glaube, seit über 15 Jahren gibt es natürlich auch dieses Buzzword Open Innovation, also Öffnung von Innovationsprozessen. Und da habt ihr, speziell du ja auch dieses Buch veröffentlicht jetzt in diesem Jahr, Collaborative Advantage. Kannst du uns da auch mal zurücknehmen? Wann war denn der Punkt, wo du gemeint hast, da muss man jetzt mal dazu ein Buch schreiben oder da muss man dieses Thema auch mal adressieren, weil ihr habt da, glaube ich, ziemlich in eine Lücke reingestoßen, was vielleicht man irgendwo schon in der Praxis beobachten konnte, aber was noch nicht so prägnant irgendwie dargestellt wurde, auch allein schon der Titel. Kannst du es da mal mitnehmen an die Anfänge? Also wann bist du da aufmerksam drauf geworden und wie hast du da losgelegt?
Ja, also ganz, ganz konkret, der Anstoß ist uns gekommen. Wir haben Oliver Gassmann, Professor bei uns, wir haben zusammen einen Vorstandsretreat moderiert von einem relativ großen Konzern hier aus der Region und die machten ihre Strategie 2030. Ja, und das war dann das Ding und wir haben über Innovationsstrategie mit denen besprochen und dann irgendwann setzte sich einer der Leute so hin und sagte, weiß eigentlich hier irgendjemand, in welchem Geschäftsbereich wir 2030 aktiv sein? Und es war so belämmertes Schweigen im Raum. Und dann war irgendwie klar so, nee, eigentlich verändert es sich so viel, da wird sich fundamental was verändern. So. Und diese grundsätzliche Erkenntnis, dass so dieses ganz klassische, ich sag mal, Porter-Denken, klassische Wettbewerbsvorteile, ich untersuche meine Industrie, ja, wenn ich VW bin, habe ich irgendwie Chevron und die Japaner als irgendwie meine Konkurrenten und dann untersuche ich meine Positionierung und suche dann meinen Wettbewerbsvorteil. Das ist ein super Framework, aber es ist auch nur eine Momentaufnahme, ja, und je schneller sich die Welt verändert, da brauche ich was Dynamisches und diese Dynamik kriege ich gerade, wenn ich mit Konzernen rede, eigentlich nur über Partnerschaften hin, nur über Öffnung hin. Natürlich kann ich auch eigene Kompetenzen aufbauen, das muss ich auch, aber es ist ein langsamer Prozess. Wenn ich wirklich schnell mich verändern will, mich schnell verändern muss, dann muss ich das in Partnerschaften machen und die Ressourcen von anderen Partnern einbinden und damit was bewegen. So. Und das ist der grundsätzliche Ansatz gewesen, dass indem wir Organisationen öffnen und irgendwie praktische Wege aufzeigen, wie ich eben diese Ressourcen, die auch außerhalb meiner Organisation liegen, wie ich die hebeln kann, kriege ich Sinn, eigentlich viel agiler meine Organisation zu entwickeln. So das, was wir aus dem agilen Produktmanagement kennen, so Build, Measure, Learn, ja, so arbeite ich in hoher Unsicherheit, das mal wirklich auf die Organisationsebene zu übertragen. Und das ist, was wir den adaptiven Cycle nennen, ja, Innovate, Scale, Transform. Ja, also ich innoviere nicht alleine, sondern mit anderen zusammen, bauen innovatives Wertversprechen auf, dann skaliere ich das und kann darüber auch Partnerschaften nutzen, um das entsprechend schneller, breiter, erfolgreicher zu skalieren und dann auch in der Transformation neue Fähigkeiten aufzubauen und den nächsten Schritt zu gehen, kann ich dann Partnerschaften und offene Interfaces nutzen, ja, und so diesen adaptiven Zirkel immer wieder durchgehen.
Das heißt, auch da, ich meine, ich glaube, viele Hörer sind da wahrscheinlich nicht so mit Porter oder so, vielleicht auch nicht so bewandert. Das liegt vielleicht die erste Vorlesung von BWL liegt ein bisschen zurück. Das heißt, nur, dass ich es richtig verstehe, man hat jahrelang ist man davon ausgegangen, dass man mit seinen eigenen Ressourcen den Unterschied machen kann und einen, ich sag mal, Vorteil dadurch hat, dass man was besonders gut kann. Also keine Ahnung, ich bin irgendwie besonders gute Engineering-Kompetenz und deswegen kann ich halt irgendwie die besten Autos bauen. Keine Ahnung. Mhm. Und jetzt sagst du, dreht sich das. Das heißt, man geht weg von der Annahme, dass es eigentlich immer nur in der eigenen Kraft und in der eigenen Kompetenz liegt, sondern es geht vielmehr darum, zu überlegen, wie nimmt man verschiedene Kompetenzen am Markt zusammen. Und da muss ich nicht unbedingt überall der Experte sein, sondern die Kraft oder die Chance liegt da drin, dass man eben eher über die Kombination von verschiedenen Kompetenzen von verschiedenen Organisationen zusammen einen neuen Mehrwert kreiert. Ist das so richtig oder?
Also ja, das ist richtig. Ich muss nicht der Experte für alles sein. Natürlich sollte ich trotzdem Kernkompetenzen haben, die ich einbringen kann, sonst bin ich auch kein wertstiftender Partner. Ja. Es geht aber vor allen Dingen auch um Positionierung. Lass uns mal konkret machen, dann ist es, glaube ich, greifbarer.
Ja.
Was wir jetzt gerade zum Beispiel mit den ganzen AI-Trends sehen, ist so die Frage, wer ist eigentlich der Nutznießer am Ende davon? Wer macht eigentlich richtig Geld mit dem ganzen KI-Trend? So.
Ja.
Und da ist so ein bisschen die Überlegung, die sich jetzt viele Leute gemacht haben, was man auch an den entsprechenden Unternehmensbewertungen sieht. Naja, wir wissen nicht genau, welche Geschäftsmodelle, welche Softwareanbieter da wirklich am Ende erfolgreich sein werden. Ja. Aber wer sicher quasi davon profitieren wird, sind die Leute, die Infrastruktur anbieten. Ja, also das ist, warum Nvidia durch die Decke gegangen ist, weil die gesagt haben, hey, egal, wer am Ende das beste Modell, den besten Algorithmus, die besten Applikationen entwickelt, Nvidia wird immer davon profitieren. So, Infrastruktur. Das ist die Positionierung. Mhm. Und das ist jetzt keine neue Idee. Also wenn du dich zurückerinnerst an den Dotcom-Bubble, war es ja auch so, dass es sehr schwierig war, zu überlegen, okay, wer wird jetzt das erfolgreiche Webportal, das erfolgreiche Unternehmen sein? Wird das jetzt Pets.com oder doch dieses komische Amazon? Ja, also wie unterscheide ich dazwischen? Und damals war das Safe Play auch Infrastruktur, ja, und der Infrastrukturanbieter der Zeit war Cisco. So, Cisco ist damals voll durch die Decke gegangen und hat danach, ich glaube, in wenigen Jahren über 70% der Bewertung verloren und ist heute noch nicht wieder auf dem Kurs, wie es da war. So, warum? Weil es halt eben nicht nur um die Positionierung ging, weil sie sich halt nicht mit der Zeit verändert haben, weil sie diesen Cloud-Switch tatsächlich nicht mitgemacht haben. Und das ist genau das, also quasi, wenn ich so klassisch Wettbewerbsvorteil auf was schaue, dann sage ich, heute, wie bist du positioniert? Ja. Was hast du für Wettbewerbsvorteile? Kannst du hier von profitieren? Und jetzt die Idee am Kooperationsvorteil ist zu sagen, nein, ich schaue mir stattdessen an, wie anpassungsfähig eigentlich, wie schnell bist du, was Neues aufzubauen? Mhm. Wie flexibel bist du da drin, richtigen Kompetenzen und Partnerschaften und Ressourcen dir reinzuholen, um dich schneller anzupassen, als sich der Markt verändert und als deine Wettbewerber, um so mit so einer Dynamik mitgehen zu können.
Mhm. Das heißt aber auch, dass eine Organisation lernen muss, gewisse Fähigkeiten aufzubauen, um eben diese kollaborativen Vorteile auszuspielen. Ne? Weil kollaborativer Vorteil heißt ja wahrscheinlich erstmal nur, ich habe einen kollaborativen Vorteil eben in meinem Markt oder in meiner Positionierung. Mhm. Aber das schaffe ich ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, sondern ich werde ja wahrscheinlich auch gewisse Fähigkeiten brauchen, um überhaupt in solchen kollaborativen Vorteilen unterwegs zu sein, oder?
Also das ist so, wie wir kollaborativer Vorteil definieren. Das ist quasi die Fähigkeit des Unternehmens, flexibel Ressourcen zu hebeln innerhalb und außerhalb der Organisation, um eben solche Opportunitäten abschöpfen zu können. Ja, also das ist quasi die grundlegende Fähigkeit, solche Partnerschaften flexibel einzugehen und schnell auf die Straße zu bringen, sodass auch mehr als nur Meetings und Strategiepapiere und PowerPoint-Präsentationen entstehen.
Mhm. Und jetzt ist ja so, Partnerschaften ist erstmal auch ein Riesenbegriff und da fällt ja alles drunter. Ich glaube, die letzten Jahre, was ja hoch und runter gelaufen ist, war dieses Thema Startup-Kooperationen oder Venture-Clienting und so weiter. Ne? Das ist ja was, was, glaube ich, ziemlich heiß lief oder momentan irgendwie immer noch zum Teil heiß läuft. Das ist aber ja auch nur eine Form der Möglichkeit der Partnerschaft, zum Beispiel mit einem speziellen Unternehmen, nämlich einem Startup-Unternehmen. Aber es gibt ja viel mehr Formen von Kooperationen. Und wir wollen ja heute vor allem über Ökosysteme sprechen, aber bevor wir da, sag ich mal, nochmal in die Tiefe gehen, was gibt's denn da so typischerweise für Beispiele, wie man dann einen kollaborativen Vorteil überhaupt nutzen kann und ausspielen kann?
Ja, also jetzt, ich glaube, um es zu differenzieren, einfach ganz genau mal reingebohrt. Was das Neue an einem Geschäftsökosystem, einem Business-Ecosystem ist, dass es halt wirklich ein ganz konkretes Wertversprechen ist, das durch ein Netzwerk aus Firmen geschaffen wird. Ja, und das sind eigentlich schon die beiden zentralen Elemente. Ja, es geht um konkretes, neuartiges Wertversprechen, was entwickelt wird. Das heißt, es ist nicht nur, wir setzen uns irgendwie zusammen und tauschen mal Gedanken aus. Es ist auch nicht nur eine Kooperation in irgendeiner Form. Es ist auch nicht irgendeine Form von M&A, Konsolidierung oder so, sondern es geht um neuartiges Wertversprechen. Zweiter Teil, Netzwerk von Firmen. Es sind eigentlich so drei Elemente, die dabei wichtig sind, damit wir wirklich von einem Geschäftsökosystem reden können. Das ist einmal, es entsteht ein wirklich überlegenes Wertversprechen, ja, etwas, was einen neuartigen Mehrwert am Markt liefert. Es gibt eine Interdependenz zwischen den beteiligten Firmen. Also wir müssen zusammenarbeiten. Ich bin nur erfolgreich, wenn auch die anderen erfolgreich sind und ihren Job gut machen. Das muss entsprechend orchestriert werden. Und wir bieten das komplementär an. Ja, also quasi nicht nur, wenn sich jetzt die drei Zahnarztpraxen zusammenschließen, dann ist das auch nicht ein Geschäftsökosystem, so wie wir darüber sprechen, sondern es geht halt darum, dass ganz unterschiedliche Firmen zusammenkommen. Ja, also der, weiß ich nicht, der Massagetherapeut, der Zahnarzt und jemand, der dir dann noch den Röntgenscan verpasst oder was auch immer. Ja, also wirklich, damit ein gemeinsames Wertversprechen entsteht, was anders ist als das, was bisher war.
Verstanden. Und kann man das sagen schon? Also gibt es da genug, ich sag mal, auch Forschung oder schon Beobachtungen, wie groß das werden kann? Also, keine Ahnung, kann ich das Business Unendliche denken, dass ich sage, irgendwie bei 1.000 Unternehmen habe ich natürlich wahrscheinlich hohe Komplementarität, kann auch mein Wertversprechen hinkriegen, aber ist es dann überhaupt noch handelbar? Oder was ist da so eine realistische Anzahl von Akteuren, die so ein Netzwerk auch am Ende bilden?
Ja, also da werden die unterschiedlichen Leute eine unterschiedliche Antwort geben. So wie ich jetzt Ökosysteme definiere und hier definiert habe, reden wir von einer Handvoll bis vielleicht 20 bis 30 maximal. So, das liegt einfach daran, weil ich es halt wirklich trenne hier zwischen Plattform und Ökosystem. Also wenn ich halt wirklich große Anzahl von Partnern zusammenbringen will, ja, also jetzt denken wir mal an so die klassischen Beispiele für Innovationsplattformen, sei das jetzt irgendwie iOS oder Amazon oder was auch immer, wo quasi irgendwie ganz viele Leute Applikationen drauf entwickeln und so, dann bin ich in einem klassischen Plattformdesign. So. Und der Unterschied ist, dass es halt einfach sehr viel strukturierter. Das ist halt technologie-enabled und durchdekliniert, einfach weil ich so viele Leute habe, die darauf miteinander interagieren müssen. Und dann habe ich eine viel fixere Struktur, auch mit einer sehr zentralen Machtposition des Plattformbetreibers. So. Im Unterschied dazu sind Ökosysteme im Flux fluide. Ja, also da gibt es nicht diese klare Machtdefinition. Es gibt zwar einen Orchestrator, der sich um die Abstimmung kümmert, aber das ist nicht unbedingt derjenige, der am Ende den größten Hebel hat. Ja, sondern das hat das mit, das ist so ein ganz eigenes Feld, zu analysieren, wie austauschbar sind die einzelnen Partner. Ja, also vielleicht hat jemand ein mega starkes Kundeninterface und bringt überhaupt erst die ganzen Capabilities der anderen Partner zum Kunden, könnte die aber austauschen. Oder vielleicht liefert einer eine total spezifische technologische Kompetenz. Generell ist es aber so, dass viele Ökosysteme sich über die Zeit hin, wenn sie erfolgreich sind, zu einer Plattform entwickeln, weil irgendwann sich einer durchsetzt und versucht, die anderen quasi durchzudefinieren, zu kommodifizieren ein Stück weit und dann andere Partner reinzubringen und alles zu standardisieren und die Regeln durchzudeklinieren.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, nämlich ob das quasi dann eher so ist, dass ein Ökosystem mit dem Orchestrator eher in einem frühen Stadium, wenn man jetzt mal so aus der Innovationsdenke denkt, man ist dann eher in so einem Discover-Modus und entwickelt dann im Zeitablauf eigentlich immer mehr eine Plattform. Ist das tendenziell so oder kann es auch sein, dass man als Ökosystem weiterhin besteht, weil man quasi einfach immer weiter lernt? Oder ist es zwangsläufig so, dass wenn ich halt mehr lerne, mehr verstehe, mehr Akzeptanz erfahre, dass ich dann eigentlich automatisch zu dieser Plattform werde mit klaren Regeln, klaren Strukturen und auch dieser Skalierbarkeit?
Ich würde sagen, es ist nicht automatisch, aber es ist sehr, sehr typisch. Also vielleicht konkretes Beispiel, als so diese initiale Disruption, Steve Jobs, Apple, iPhone und so weiter, ist, die erste Reaktion darauf gewesen, okay, wir müssen mal hier ein Ökosystem zusammentrommeln. Ne? Da hat Google die sogenannte Handheld Alliance zusammengebracht, die ganzen Feature-Phone-Produzenten, ja, Samsung und so weiter, die Telekom-Firmen und die alle mal zusammengebracht, gesagt, hey, wir machen mal ein Ökosystem, wir müssen irgendwie, wir werden hier wegmonopolisiert, wir schaffen den Absprung nicht, wir müssen hier eine gemeinsame Alternative bauen. So, klassisches Ökosystem, komplementär, wir schaffen irgendwie eine Alternative, ein überlegenes Wertversprechen, womit wir gegen das iPhone und das iOS, was halt komplett als Plattform von Apple durchdefiniert wird, womit wir dagegen bestehen können. So, hervorragende Idee, fangen damit an, happy, wir als Europäer denken dann auch gerne so im Ökosystem, aber die Amerikaner, die denken dann halt schon eher, die verstehen die Netzwerkeffekte, ja, die denken das Ganze dann als Plattform durch und da ist schon relativ klar, wie sich das entwickelt und es ist da zum Beispiel natürlich auch genauso gewesen, dass am Ende Google dann total dominant ist, weil sie halt diejenigen sind, die über das Betriebssystem quasi den kritischen Pfad bestimmen können und eigentlich die Transaktionskosten durchreichen können, ja, und alle anderen können sich überlegen, wo sie stehen, ja, also das ist genau diese Dynamik, wie ich von einem Ökosystem, flexibel Partnerschaft, gemeinsame Exploration, wir entwickeln mal ein gemeinsames Wertversprechen hinzu, nee, hier gibt es den Standard, du kannst den Standard füllen und wenn du denkst, du kannst mit mir verhandeln, dann baue ich das Google Phone und schieb dich raus und dann kannst du dir mal überlegen, wo du ein paar hunderttausend Apps herbekommst, wenn du dir jetzt dein eigenes Betriebssystem ausdenkst. Ist halt nicht so einfach. So.
Ja, ja.
Und das ist genau diese Entwicklung.
Und vielleicht auch dann nochmal was zu dem Thema Orchestrator. Gerade bei dem Beispiel, was du gerade auch gesagt hast, wenn man sagt, da gibt es jemanden, der das initiiert, dann ist es ja schon so, ich meine, es kann ja wahrscheinlich nicht jeder Orchestrator sein. Der Orchestrator muss ja was haben, wo er auch in irgendeiner Form akzeptiert wird von den anderen Akteuren, Stichwort auch Vertrauen. Aber er muss ja noch mehr, also er muss ja noch darüber hinaus Dinge wahrscheinlich können oder haben. Deswegen kannst du da vielleicht auch mal so ein, zwei, drei Sätze sagen zu, was muss denn der Orchestrator für ein Typ sein? Ist es am Ende immer ein Technologieunternehmen unserer heutigen Zeit? Oder muss es gar nicht der Fall sein? Also wer ist eigentlich so ein Orchestrator am Ende des Tages?
Also es ist tatsächlich so, dass sich da unser Wissen relativ entwickelt hat. Also ganz klassisch so die ersten Experten, die zum Thema Ökosysteme was gesagt haben, haben gesagt, naja, der Orchestrator, der muss die Marke, die Legitimation und die Kerntechnologie reinbringen und der ist quasi the Big Shot, der Silberrücken sozusagen im Dschungel des Ökosystems. Und das ist so quasi der mit der größten Marktmacht im Wesentlichen, der da drin ist. Und dann, was zum Beispiel auch Forschung bei uns am Lehrstuhl gezeigt hat, ist, hey, das ist gar nicht immer so. Es gibt auch durchaus Konstellationen, wo das viel flexibler ist. Also zum Beispiel war früher die Meinung, ein Startup kann kein Orchestrator sein, ja, weil die sind zu klein und zu unbekannt. Ja. So, jetzt bei uns in der Schweiz zum Beispiel gibt es ein super erfolgreiches Ökosystem, nennt sich Twint. Das ist ein Fintech-Ökosystem, was in Partnerschaft aus unterschiedlichen Banken und Technologieanbietern entwickelt wurde. Und da ist der Orchestrator ist eben Twint, was ein Startup ist, was die Banken miteinander koordiniert. Warum funktioniert es da? Naja, weil ich halt so viele Banken habe, die miteinander in Konkurrenz stehen, ist es halt schwierig, einen davon zum Orchestrator zu machen. Das ist so wie in der Plattform, jeder will seine eigene Plattform und niemand will der Komplementor auf der Plattform seines Konkurrenten sein. Wenn ich aber jetzt da zum Beispiel sage, hey, wir bauen dieses Startup, das ist quasi einer gemeinsamen Ownership-Struktur der Banken, die das mitgegründet haben und das ist quasi ein neutraler Orchestrator, der unser aller Interessen vertritt und der halt eben so ein bisschen Voice of the Customer, Voice of the Technology ist, auch den Speed reinbringt, dann kann das auch ein verdammt guter Orchestrator sein. Also das heißt, unser Verständnis von, was macht eigentlich einen guten Orchestrator aus, hat sich extrem flexibilisiert in den letzten paar Jahren.
Extrem spannend, ja, ich glaube, also da erinnere ich mich natürlich immer an diese Diskussion auch, dass viele ja gesagt haben, Man kann eigentlich nur eine Plattform aufbauen, wenn man eben eigentlich außerhalb der Branche kommt, weil man eben A, die ganzen Altlasten nicht hat, aber B, wie du sagst, auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis vielleicht aufbauen kann zu verschiedenen Akteuren, weil man eben heute nicht im Wettbewerb dann auch im Kerngeschäft in Anführungszeichen zueinander steht. Also von daher extrem spannend und dann aber auch vielleicht zu hören, dass es halt am Ende auch um die Beziehung geht und die Fähigkeiten ist natürlich dann auch nochmal die Frage, bringe ich die mit zum Beispiel technologisch, wenn es etwas ist, oder muss ich dann nochmal andere Wege finden, um dann auch technologisch was aufzubauen? Also ich könnte mir vorstellen, dass der Orchestrator vielleicht sogar dann wiederum zwei Akteure sind, oder ist es eher unwahrscheinlich, dass es ein Orchestratoren-Team auch gibt, die eben aber sehr, sehr gut zusammenpassen und dann wiederum gemeinsam stemmen, oder sieht man das nicht so häufig?
Also typischerweise gibt es einen Orchestrator, das liegt einfach daran, dass es einfach von der Koordination her Sinn macht. Also der Orchestrator ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der die Kunden oder die Technologie liefert. Das kann beides sein, kann aber auch nochmal was anderes liefern. Okay. Was der wirklich macht, ist vor allen Dingen das Partner-Alignment, die Leute zusammenhalten, irgendwie managen. Ja, also Partner A hat gesagt, der liefert in zwei Wochen den Datenstandard, dauert aber jetzt länger und hält dann alle bei der Stange und sagt, hey, guck mal, in Brasilien ist gerade eine Opportunity, lass uns doch mal den Market Entry da machen. Mhm. Also der kümmert sich darum, dass die Partner zusammenarbeiten und Wertschöpfung betreiben, die im Sinne des Ökosystems ist. So. Und das ist, glaube ich, auch ganz typisch ein Riesenproblem, dass wenn ich in so einem Ökosystem bin, was funktioniert, dass ich halt Möglichkeiten habe, meine Wertschöpfung zu optimieren auf eine Art und Weise, die auf Kosten der restlichen Partner im Ökosystem ist oder die quasi dafür beneficial ist. Mhm. Also vielleicht kurzes Beispiel, Spotify, die ja eigentlich sehr erfolgreich waren, aber immer so ein bisschen die Frage war, warum können die überhaupt konkurrieren gegen Apple Music, was damit viel mehr Marktmacht daherkommt, weil war ja ein Startup. Das haben sie gemacht, indem sie halt gutes Partnerschaftsmanagement mit den großen Musiklabels gemacht haben, die auch ein Interesse daran hatten, sich nicht quasi dem Monopol von Apple als einzigen Technologieanbieter und Vertreiber von ihrer Musik unterzuwerfen. So, jetzt kann ich als Spotify natürlich ganz viele innovative Geschäftsmodellideen haben, wie ich mein Geschäft entwickeln kann. Hatten sie auch zum Beispiel mit ganz vielen Services für Artist Discovery und wie ich quasi die Künstler unabhängiger machen kann, viel direkter interagieren lassen kann mit den mit ihren Hörern. Das ist geil als Spotify. Mhm. Aber als Musiklabel fängt Spotify da auf einmal an von einem Partner, der das, was ich mache, vertreibt, hinzu und völlig komplementär ist, hin zu jemandem, der eigentlich in mein Kernbusiness, nämlich quasi Discovery, Selection, Presentation, reingeht. Und das hat zu enormen Konflikten geführt und Spotify ist massiv zurückgerudert und hat diese ganzen Features wieder abgeschaltet, weil die gecheckt haben, das geht nicht, auch wenn es für uns Sinn macht. Und so diese Logik, das Alignment zu denken und zu verstehen, okay, ich muss natürlich auf meinen eigenen Vorteil achten, aber diese Partnerschaft und den Mehrwert für das Ökosystem mitzudenken, das ist halt natürlich die Challenge in der Praxis, das auch wirklich in die Köpfe der Leute reinzubringen.
Da hast du eine super Vorlage schon geliefert, nämlich Praxis und Köpfe der Leute. Jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich gut verstanden, was da so das Verständnis von Ökosystem ist und wie es grundsätzlich funktioniert. Wenn ich jetzt an all die Unternehmen da draußen denke, egal ob jetzt in der Schweiz oder in Deutschland oder in Europa und auch in unterschiedlichen Größen, wenn ich da mitspielen will, also wenn ich da sagen will, irgendwie das Thema Ökosysteme finde ich spannend, was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Also was muss ich da intern tun? Kann das meine Mannschaft schon oder nicht? Du hast vorher das angesprochen mit, ist es jetzt eigentlich M&A oder ist es jetzt Procurement? Nee, es ist viel mehr, ne? Stichwort Business Innovation auch. Also ich muss ein gewisses Innovationsverständnis auch haben. Und ich kann das ja wahrscheinlich nicht einfach mal so aus dem Handgelenk schütteln, sondern es wird auch gewisse Herausforderungen geben, mich dem Thema zu nennen. Also was würdest du oder was ratet ihr auch vielleicht Unternehmen, überhaupt in diese Richtung zu denken und dann auch zu handeln?
Also ich glaube, das Erste, was häufig ins Kraut schießt, ist, dass die Leute mit einer sehr strategischen, abstrakten Vision starten, wie das Ökosystem sie erfolgreich macht und dann halt viele große, beeindruckende Logos zusammengetrommelt werden und irgendwelche Pressemitteilungen entstehen und interne Präsentationen, aber nicht viel auf der Straße umgesetzt wird. Und das ist so ein bisschen die erste Challenge, halt wirklich vom konkreten Wertversprechen her das zu denken. Ja, das ist genau das, was ich am Anfang meinte mit der Definition. Es geht um gemeinsames Wertversprechen. Ja. Und dieses Wertversprechen muss am Ende erfolgreich sein. Mhm. Vielleicht zwei Beispiele, um es konkret zu machen. Wir haben zum Beispiel hier mit der Helvetia, also wir als Uni St. Gallen haben hier mit der Helvetia gearbeitet. Das ist eine Schweizer Versicherung, die sehr lehrbuchmäßig sich mit dem Home-Ecosystem auseinandergesetzt hat. Ja, also quasi gesagt, okay, wir verstehen, wir sind nicht mehr nur ein Versicherungsanbieter für Gebäude, sondern die Leute wollen halt irgendwie Komplettlösungen im Bereich Home, und da müssen wir uns irgendwie positionieren und über Partnerschaften nachdenken. Sind dann in Partnerschaften auch zum Teil Akquisitionen gegangen, zum Beispiel Akquisition von Moneypark hier, was ein Anbieter und Vermittler von, also ein Vermittler, nicht ein Anbieter, ein Vermittler von Hypotheken ist, und haben sich gedacht, naja, das ist jetzt hier ein super Partner mit der sinnigen Idee, Customer Journey, ja, die Leute suchen erst eine Hypothek, finanzieren sich ihr Eigenheim und dann, oh verdammt, ich muss das Ganze ja auch versichern, hier ist ja die Helvetia und ich kann das wirklich anbieten. Mhm. Macht auf der PowerPoint total viel Sinn. Die Erfahrung in der Realität ist, es interessiert die Kunden aber nicht so wahnsinnig, dass das aus einer Hand kommt. Ja? Also es ist nicht so, dass es für mich als Kunde einen mega Mehrwert liefert, dass die Plattform, auf der ich mir meine Hypotheken verglichen habe, gleichzeitig mir auch direkt eine Hausratsversicherung anbieten kann. Das bringt mir nichts, weil da keine Abhängigkeit ist. Ja? Ja, und das ist das strategische Level. Ja. Vielleicht ein Gegenbeispiel, wo man wirklich mit der Kundenperspektive gestartet hat und wo man eigentlich viel lokaler gestartet hat. Das war ein Projekt, das hier auch in der Schweiz von der Schweizerischen Post gegangen ist. Mhm. Und die haben gesagt, okay, wir überlegen uns, oder wir haben die Erfahrung gemacht, Drohnen sind für die Logistik, werden in Zukunft eine große Rolle spielen. Ja. Und wir wollen da mal experimentieren, nicht wahnsinnig viel investieren. Wir wollen das über Partnerschaften lösen, die da schon entsprechende Fähigkeiten haben, bevor wir hier eine riesen Capability aufbauen. Was können wir denn da machen? So, jetzt könnte man auch strategische Kooperationen mit den größten Namen und so weiter machen. Das haben die aber nicht gemacht. Stattdessen haben die gesagt, wo ist denn in der Realität ein Problem, was man wirklich über Drohnen lösen sollte, wo wir einsteigen können. So. Mhm. Und haben dann ein Krankenhaus gefunden in einem relativ bergigen Region hier, die gesagt haben, wir verschicken unsere Blutproben per Taxi, weil wir sind so isoliert, wir haben nichts anderes. Ja? Also wenn ich irgendwas brauche, was ich nicht quasi batchen kann, sondern brauche direkt eine Probenanalyse, dann bestelle ich ein Taxi, der Taxifahrer fährt hin, der kriegt dann die Kühlbox in den Kofferraum, dann fährt er zum Labor und dann kriege ich die Ergebnisse zurück. So, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Das war mega teuer, das war unsicher, das war total ineffizient. Ja. Und das war ein Beispiel dafür zu sagen, hey, guck mal, da gibt es wirklich ein ganz konkretes Problem. Und jeder, der da drauf guckt, der versteht, das macht keinen Sinn so. Mhm. Und da fange ich an, eine Partnerschaft rumzubauen. Mit einem Drohnen-Startup, was gesagt hat, okay, wir liefern die Technologie mit dem Spital, also mit dem Krankenhaus und dann noch mit den entsprechenden Regulationsabteilungen. Und dann habe ich mal angefangen, damit was konkret umzusetzen in dem einen Fall und zu sehen, hey, guck mal, das funktioniert. Ich habe irgendwie einen Case, ist auch noch was in der Presse dann steht. Irgendwie, ja, okay, jetzt fliegt per selbstfliegender Drohne, fliegen hier die Blutproben und auf einmal interessiert es die Leute, auf einmal interessiert es das Management und dann kann ich anfangen, das weiter auszubauen. Also das ist genau das. Ich fange nicht an mit, wo wünsche ich mir denn mal zu stehen und dann baue ich mir die Partnerschaften drumherum, sondern wo kann ich ein echtes Problem für den Kunden lösen, dann deliver ich mal was und wenn das funktioniert, baue ich das Ökosystem Stück für Stück drumherum auf. So, das ist dieser ganz pragmatische Ansatz, den wir auf jeden Fall auch empfehlen.
Das ist spannend, weil da sehe ich natürlich schon starke Parallelen hier alle auch zu dem Thema Lean Startup oder du hast ja auch vorher auch gesagt, Stichwort agile Produktentwicklung. Das heißt, das ist ja quasi dann auch wie so ein Minimal Viable Ecosystem oder sowas. Also, dass man eigentlich quasi auch da erstmal mit den den mindestnotwendigen Akteuren das überhaupt mal verprobt und testet, ob das schon mal funktioniert. Und dann kann man das immer noch ausbauen oder auf eine andere Beschaffenheit noch mit inkludieren und schauen, wo dann überhaupt die Kliniken alle sitzen und ob es noch andere, weiß ich nicht, Inseln oder keine Ahnung was. Also das heißt, das ist schon auch dann da der normale oder die zu empfehlende Vorgehensweise, wenn man eben als Orchestrator oder eben auch als Netzwerk in die Richtung geht, dass man das eigentlich relativ schmal erstmal testet fürs Wertversprechen und dann erst weitergeht, oder?
Das würde ich sagen, gilt für 80-90% der Hörer dieses Podcasts. Also was wir natürlich auch sehen, ist, ich sag mal, der große Wurf mit der Axt, wo also irgendwie jetzt gar zum Beispiel arbeiten wir mit einem DAX-Konzern, wo wirklich von Board-Level aus gesagt wird, nee, wir machen jetzt hier die Riesenpartnerschaften und es gibt ein Rieseninvestment und das wird halt einmal direkt Big Shot Launch-mäßig gestartet. So, das kann man natürlich auch machen. Das geht dann schnell, gerade wenn ich ein Riesenkonzern bin. Das geht aber dann, wenn es vom CEO oder vom Eigentümer getrieben wird und ist halt ein gigantisches Risiko, weil ich extrem viele Ressourcen committe und dann halt sehen muss, ob das funktioniert oder nicht. So, also wenn ich, gerade wenn ich ein kleinerer bin, das heißt nicht unbedingt der alleinige Budget-Owner in meinem Unternehmen oder sei es auch für ein kleineres Unternehmen nur spreche, wenn ich mir jetzt auch nicht leisten kann, mal ein paar Millionen einfach so zu verbraten, sondern gucken muss, was funktioniert eigentlich wirklich, dann macht es extrem viel Sinn, mit diesem Minimum Viable Ecosystem, wie du sagst, zu starten, weil das ist was, was einfach mit viel weniger Ressourcen funktioniert, wo ich dann auch Proofpoints habe, womit ich viel attraktiver bin für die nächsten Partner, ja, weil ich sehe, okay, da funktioniert was, da passiert schon was. Das ist erstaunlich, wie sehr man sich damit differenzieren kann gegenüber all den Partnerschaften, wo außer Meetings, PowerPoint-Folien und Pressemitteilungen nicht viel produziert wurde. So, wenn ich sage, hey, ich habe hier zahlende Kunden und das ist meine Wachstumskurve, da bin ich schon mal verhältnismäßig interessant.
Was ich auch super spannend fand, vorher hattest du es kurz erwähnt und weil oft diskutiert man über die großen Themen, Technologien, die großen Player aus Amerika, aber du hattest vorher auch dieses Beispiel gebracht mit zum Beispiel Zahnarzt und Physio, also wenn man sagt, das Wertversprechen ist Gesundheit und komplementäre Partner würde ja dort auch gelten. Das heißt, wenn wir da auch mal gegen Ende kommen und so auch nochmal das übertragen, zum Beispiel auf Mittelstand oder auch andere Branchen, die vielleicht auch nicht so sehr Technologiekompetenz haben, das heißt, ich verstehe dich schon auch richtig, dass durchaus in manchen Bereichen man, sag ich mal, auch kleine Ökosysteme schaffen kann, die jetzt nicht, weiß ich nicht, super technologisch sind oder, weiß ich nicht, High Level an Technologie verwendet oder man richtig viel Geld braucht. Das ist, wenn ich dich richtig verstehe, nicht unbedingt notwendig.
Absolut. Ich würde sogar sagen, die Mehrzahl der Ökosysteme sind diese kleinen Ökosysteme, wo wir wirklich ganz konkret einen Mehrwert für unsere Kunden liefern, indem wir uns komplementär zusammenschließen. Das ist grundsätzlich die Idee. Ich glaube nochmal, zurück zu dem, was du meinst, mit diesen Fähigkeiten, das ist halt genau das, das muss ich halt lernen und auch in die Köpfe und Herzen meiner Leute ein Stück weit reinbringen, weil ehrlich gesagt, in ganz vielen Organisationen funktioniert es noch nicht mal besonders gut, die kompletten Ressourcen, die ich im Unternehmen habe, flexibel miteinander zu kombinieren, um irgendwie innovativ zu sein, Stichwort interne Silos, ja, und wie kriege ich das dann mit externen Partnern hin, so, und das ist natürlich das, wo ich mal so das Thema Deep Ecosystem sagen würde, ja, das ist halt, es geht eben nicht nur um irgendwelche abstrakten Wertströme zwischen Organisationen, sondern das sind halt Beziehungen zwischen echten Menschen, die sich vertrauen müssen, die miteinander arbeiten müssen, die sich verstehen müssen, die auch für das Thema stehen und da in den eigenen Unternehmen für kämpfen. Und da muss ich auch nicht nur die richtigen Logos haben, sondern vor allen Dingen auch die richtigen Menschen und die richtigen Beziehungen. So. Und das ist halt was auch seinen eigenen Skill hat, diese Offenheit, diese Fähigkeiten und diese Fertigkeiten in meiner Organisation zu schaffen. Also vielleicht ganz kurz letztes Beispiel dazu. Wer da extrem viel gemacht hat, ist bei Microsoft. Ja, also wenn man sich den Transfer zwischen Ballmer, dem ehemaligen CEO, der ja super, super hart so dieses klassische Wettbewerbsmonopoldenken vertrieben hat, ja, Open Source is a cancer und wir machen ja alles nur für uns. Und dann Satya Nadella jetzt, der extrem in Partnerschaften arbeitet, mit brillanten Akquisitionen, ja, GitHub, LinkedIn, Partnerschaft OpenAI, der halt dieses ganze Cloud-Business aufgebaut hat, super vernetzt. Das war aber auch ein riesen People- und Kulturwandel und eine Transformation, die dahinter stand, ja, die Leute entsprechend aufzusetzen. Und das sieht man auch ein bisschen an seinem Leadership-Stil, würde ich sagen, was sehr, sehr anders ist, als so der klassische Energiehüpfball, den Ballmer da häufig gegeben hat.
Absolut, das ist spannend. Also das heißt, glaubst du, wenn man da auch in die Zukunft guckt, dass wir mehr Unternehmen sehen, wenn die so, ich sag mal, von Closed Organizations zu so Open Organizations sich wandeln? Also werden das die Unternehmen sein, die in Zukunft dann auch Erfolg haben?
Also das ist auf jeden Fall die These, die These meines Buchs und das, was wir, was sag ich, der Trend ist, den wir momentan sehen. Jetzt die Prophezeiungen sind ja schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Also das ist, will ich jetzt nicht sagen, ob das immer so weitergeht, aber momentan ist das definitiv der Trend und ich glaube jetzt gerade mit den gigantischen technologischen, regulatorischen Markt, Umwelt, den ganzen Veränderungen, die wir sehen, müssen sich Organisationen einfach schneller anpassen, als sie es je gemacht haben. Und das klappt halt einfach besser, wenn ich erstens nicht alles selber bezahlen muss und zweitens nicht alles selber lernen muss, sondern das eben in Partnerschaften mache. Und ich denke, das macht einfach extrem viel Sinn, da die entsprechenden Fähigkeiten und das Handwerkzeug zu lernen.
Abschließend, Raphael, extrem spannend. Wir haben heute sehr viel eben über Business Innovation oder Business Ecosystems auch gesprochen. Ich kann ja so viel verraten. Wir haben dich ja auch angefragt als Speaker für die Veranstaltung im März nächsten Jahres bei Vitra, wo es eben nur um Ökosysteme geht, aber eben alle Formen von Ökosystemen auch. Also das heißt natürlich auch zum Beispiel unternehmerische Ökosysteme, Wissensökosysteme, regionale Ökosysteme. Jetzt bist du ja totaler Kooperationsforscher, aber eben sehr stark, du hast vorher schon beschrieben, auch mit der Schnittmenge zur Innovation. Nimmst du auch Ökosysteme dann anders war oder lassen sich auch Dinge übertragen? Ich meine, viele haben über Silicon Valley ewig gesprochen. Man weiß, heute zum Beispiel auch in München entstehen ja auch eben Ökosysteme, in Heilbronn entstehen quasi regionale Ökosysteme. Israel wird oft genannt, Singapur. Also gibt ja zig Ecosystems, die ja auch sehr oft regional begründet werden. Kriegst du da auch so ein bisschen was mit oder was ist da auch so dein Gefühl? Was davon lässt sich übertragen? Was davon ist halt wirklich dann nochmal was anderes, weil es halt einfach kein Business-Ecosystem ist, wo man eher strategisch selektiv auch gemeinsam in eine Richtung marschiert mit einer gewissen Marktpositionierung. Es kann ja auch andere Motivationen geben, warum man sich zusammenschließt, oder? Mhm.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, also das ist jetzt einfach natürlich auch nicht so mein Forschungs- und Expertisengebiet. Ja. Ich glaube, was ich aber so beobachte, ist, dass es gibt sehr viele Versuche, jetzt gerade natürlich Silicon Valley nachzubauen. Mhm. Und ich würde sagen, die meisten davon bleiben dann hinter den eigenen Ambitionen im Effekt doch sehr, sehr zurück. Ja. Und ich glaube, so dieses grundsätzliche Denken, es gibt, glaube ich, einfach so ein paar Zutaten, die zusammenkommen müssen, damit das Ganze erfolgreich sein kann. So ähnlich wie die Zutaten für das Wertversprechen. So diese Logik, okay, ich denke vom Ergebnis her, bringen die notwendigen Kompetenzen, die notwendigen Puzzleteile zusammen von unterschiedlichen Partnern. So, und ich meine, beim Silicon Valley reden wir halt einfach über das Engineering Talent. Ja, das heißt, wir haben, ist ja kein Zufall, dass es zwischen zwei der größten und besten Engineering Schools, also zwischen Berkeley und Stanford, in der Mitte dazwischen ist quasi das Silicon Valley. So, das ist kein Zufall. Dann die Finanzierungsinfrastruktur, die natürlich enorm ist und wo die Investoren über das Filmbusiness zum Beispiel gewohnt sind, gigantische Wetten zu platzieren, große Proofpoints und dann halt über einen Portfolioansatz sich zu diversifizieren und dann die Homeruns einzusammeln. So, das ist halt was natürlich, ich sag mal so, die klassische Sparkasse-Firmenkredit irgendwie nicht so im Denken hat.
Ja, ja.
Und dann halt natürlich über solche Talent-Sources wie Xerox PARC und so weiter. Also das ist ja natürlich sehr viel zusammengekommen. Und das, glaube ich, ist halt dann die Herausforderung, eben bei diesen Erfolgsbeispielen so diese kritischen Zutaten zu isolieren und zu sagen, okay, wer liefert die jeweils bei uns, wer bringt die rein? Das mit diesem Wissensökosystem, ich glaube, das ist mehr so diese klassische Clusterbildung, oder? Dass du halt sagst, okay, ich habe halt nicht unbedingt super komplementäre Spieler, sondern ich habe sehr viele ähnliche Spieler, die einen Benefit haben, dass die voneinander Talent und Insight und Austausch, ja, also wir haben jetzt hier in der Schweiz in Basel den Pharma-Cluster und so weiter, es gibt Medizintechnik-Cluster in Süddeutschland und so weiter. So, das ist das ist so dieses klassische, okay, es macht Sinn für mich, da zu sein, wo das Wissen, wo das Talent ist. Das ist, glaube ich, aber nochmal ein bisschen was anderes als wirklich dieser Austausch von Komplementaritäten.
Absolut. Extrem spannend. Herzlichen Dank wirklich für diesen Ausflug, für ein doch erstmal abstraktes und natürlich auch ein gewisses Metathema, aber ein hochrelevantes, hochaktuelles und auch ein sehr strategisches Thema. Und wir nehmen auf jeden Fall mit, dass tatsächlich eigentlich jede Organisation erstmal grundsätzlich in solchen Ökosystemstrukturen denken kann und idealerweise vielleicht auch danach handeln kann. Ich glaube, du hast heute sehr viele Beispiele gebracht, wo man sieht, dass Ökosysteme schon existieren, also dass es keine Theorie ist und dass viele auch Möglichkeiten Möglichkeiten existieren für verschiedene Formen von Unternehmen. Von daher ganz herzlichen Dank für diesen Ausflug, für diese Tiefe auch und auch wirklich für dieses prägnante Erklären anhand von Beispielen. Da sieht man wieder, ja, anwendungsorientierte Forschung zahlt sich aus. Und ich freue mich sehr, dich dann auch im März zu begrüßen. Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung. Und ich glaube, das war ein ganz guter Vorgeschmack für das, was wir dann auch dort natürlich noch hören und erleben werden. Von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Raphael, und weiterhin für deine Forschung natürlich auch und dann auch für deine Professur. Alles Gute.
Danke dir, Martin. War mir eine Freude. Und ja, wenn jemand noch Fragen oder sonst was hat, schickt sie gerne an Martin wahrscheinlich. Und dann ja, beantworten wir sie oder machen nochmal ein Follow-up oder so.
Das machen wir sehr gerne. Wir werden auch auf jeden Fall in den Notes natürlich den Link zu deinem Buch packen. Auch natürlich den Link zu deinem LinkedIn-Profil. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir noch ein Follow-up machen, weil ich glaube, das Thema gibt noch sehr, sehr viel her. Und von daher, ich glaube, da kann man sich noch einiges anschauen.
Ja? Super. Dankeschön.
Danke dir, Raphael. Ciao.
Ciao.
Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und